Meine Kollegen, die vor mir dran waren hier in den Sommermonaten, die haben sich auch vorgestellt, da ja immer wieder auch neue Leute da sind. Mein Name ist Martin und ich habe vor einigen Jahren hier mitgearbeitet. Und freue mich, dass ich mal wieder da sein kann. Ich grüße zuerst all die Kinder, die heute Morgen hier sind. Sommerpalette ist ja, glaube ich, heute nicht gewesen. Normalerweise toben hier nur die Erwachsenen rum. Schön, dass ihr heute mal unter uns seid. Und normalerweise kommt man auch in den Gottesdienst, um Antworten zu hören auf meist nicht gestellte Fragen oder irgendwelche Ratschläge, was man tun sollte. Und wir sind bei einer Serie, oder ihr seid bei einer Serie, gute Fragen. Und deshalb geht es heute Morgen auch wieder um Fragen. Fragen, die kein Geringerer als Jesus damals gestellt hat. Er hat seine Jünger gefragt. Er hat seine Gegner gefragt, die immer wieder mit Fangfragen zu ihm kamen und ihn aufs Kreuz legen wollten. Und Jesus hat oft Fragen zurückgestellt. Und er hat vielen, vielen Menschen, die kamen, einzelnen wie auch großen Gruppen, immer wieder Fragen gestellt. Und manche der Fragen waren sehr eigentümlich. Da liegt jemand vor ihm und Jesus wird gesagt, der liegt seit 38 Jahren da und Jesus fragt ihn doch tatsächlich, willst du gesund werden? Nach 38 Jahren. Oder die Frage, was willst du, dass ich dir tun soll? Da steht ein Blinder vor ihm. Und Jesus fragt ihn, was soll ich tun? Eigentümliche Fragen. Manchmal waren es aber auch überführende Fragen. Was geht es dich an? Fragt Jesus Petrus, als er sich mit anderen Jüngern vergleicht. Ist nicht deine Sache. Was geht es dich an? Oder die Frage, wo ist dein Glaube? Warum hast du Angst? Letzte Woche hat Ulrike darüber gepredigt, über das Thema Angst. Warum? Fragt Jesus so oft. 230 Mal im Neuen Testament, wenn man alle vier Evangelien nimmt. Und jetzt nicht auch die doppelten Fragen, sondern 230 Mal fragt Jesus ins Leben. Zum einen kann man sagen, natürlich, es war damals auch die Kultur, die hebräische Kultur. Eine Frage begegnete man nicht mit einer Antwort, sondern mit einer Gegenfrage. Guter Meister, was muss ich tun, um gutes Leben oder ein ewiges Leben zu bekommen, wird Jesus gefragt und er sagt, was nennst du mich gut? Und was weißt du? Was musst du tun? Also Jesus antwortet mit Gegenfragen. Das sollten wir eigentlich zu unserer Kultur machen. Im Gegensatz zu uns sind wir ja oft, oder zu den Hebräern sind wir ja oft viel zu schnell mit Antworten. Wir haben oft die Fragen gar nicht verstanden. Aber wir haben eine Antwort auf jeden Fall. Und meistens sind es Antworten auf nicht gestellte Fragen. Meinungen, die wir sagen. Es wäre eine große Chance, wenn wir aus dieser Serie das lernen würden, gute Fragen zu stellen. Denn dann verstehst du bei der Rückantwort den Fragenden vielleicht besser. Und du hast auch Zeit für deine Antwort, weil der ja erstmal antworten muss. Du kannst viel besser drauf eingehen. Und du hörst auch raus, ob es sich um eine echte Frage handelt oder um eine vorgeschobene Frage. Ob sie echt ist, ein Anliegen, oder ob jemand nur mit dir diskutieren will. Das hörst du dann raus. Ich gebe zu, im Laufe der Zeit haben mich Menschen müde gemacht, die immer alles wissen und keine Fragen mehr haben. Die nicht nur alles wissen, sondern die auch alles besser wissen. Und immer ihre Meinung mir dann sagen. Menschen, die keine Fragen haben und deshalb immer ungefragt ins Leben reden. Kennst du solche? Muss ich jetzt nicht umdrehen und jemand anlächeln? Merke, wer nur redet, erfährt nichts. Wer Fragen stellt, der bekommt Antworten, sein Horizont wird erweitert und er lernt dazu. Deshalb möchte ich dir das so ans Herz legen, aus dieser Serie gute Fragen ins Leben von Menschen zu stellen. Und zwar echte Fragen. Es gibt ja auch theoretische Fragen. Du spinnst wohl, ist auch eine Frage, aber es ist theoretisch. Ich weiß, dass du spinnst. Echte Fragen ins Leben gestellt. Und das war das Anliegen von Jesus. Er fragt als guter Therapeut, auch als Berater und als Coach fragt er. Er möchte, dass die Menschen die Antwort ihm geben. Er möchte, dass die Leute selber auf den berühmten Trichter kommen und nicht nur einfach sie belehren, tu dies, tu jenes, sondern er möchte, dass die Leute durch gute Rückfragen auf den berühmten Trichter kommen. Jesus fragt nicht, und wir kommen langsam zu unserer Frage, weil er die Antwort nicht kennt oder weil er die Situation nicht versteht und sich erstmal da reinfragen muss. Er kennt die Gedanken der Leute, bevor sie überhaupt ausgesprochen wurden. Er wusste das alles. Sondern Jesus fragt, weil er will, dass der Hilfesuchende selbst die Antwort findet. Oder weil der Hilfesuchende seine Not nennen soll, obwohl Jesus sie kennt. Er möchte, dass jemand sagt, das ist meine Not. Ich brauche Hilfe. Ich komme nicht weiter. Und das ist ein Stück Demut, dass man das einsieht. Das ist der Grund auch, warum Jesus fragt und nicht Unwissenheit oder weil er die Situation nicht kennt. Kommen wir also zu unserer Frage heute. Und genauer gesagt ist das ein Fragenkatalog. Es sind 10 Fragen, die Jesus stellt zu einem Thema. Und es hat mit einer Frage zu tun, wann begreifst du endlich? Volksbibel würde sagen, wann schnallst du es endlich? Wann begreift ihr endlich? Ich führe euch rein in die Situation, Markus 8. Die Jünger hatten wieder mal ein Wunder erlebt. 4000 Menschen waren zusammen und wurden gespeist. Und dann sagt Jesus, wir fahren jetzt mal weiter und sie machen sich auf den Weg nach Dalmanuta. Das war so 2 Kilometer von Kapernaum, wo Jesus öfter gewohnt hat oder längere Zeit gewohnt hat. Und das war ein Ort, wo Jesus sich gerne zurückgezogen hat. Aber dummerweise waren an dem Ort, kam wieder so eine Truppe fragender Pharisäer und Schriftgelehrten und sie hatten wieder ihre Fangfragen. Und wenn die zu Jesus kamen mit diesen Fragen, müssen wir Steuern zahlen, was ist damit, was ist mit Auferstehung? Es waren immer so Fragen, wie die Zeugen Jehovas, die an die Tür stellen. Sie wollen keine Antworten, sondern sie wissen. Sie wollen den anderen nur reinlegen oder sie wollen dem anderen die Antworten überstülpen. Und Jesus ist irgendwann genervt. Das finde ich gut. Das steht im Text, er lässt sie einfach stehen. Irgendwann merkt man, es hat jetzt keinen Wert mehr. Man kann noch stundenlang auf diese Person einreden, die will nicht hören, die hat keine echten Fragen. Und bei aller Liebe zu den Menschen, die Jesus hatte, die Truppe lässt das stehen. Und dann steigen sie wieder ins Boot und sie fahren wieder rüber über den See, an eine andere Stelle. Und während Jesus jetzt noch diesem Gespräch nachhängt, diesen lästigen, theoretischen Fragen. Entweder war er sauer, wütend, das steht auch manchmal drin, Jesus war wütend über gewisse Fragen, oder er war einfach enttäuscht und genervt, was auch immer. Und er hängt den Gedanken noch nach und bei den Jüngern macht sich plötzlich eine Sorge bereit. Sie fahren also und plötzlich merken sie, hey, wir haben kein Brot mitgenommen. Wir haben noch ein Brot und das wird wahrscheinlich dem Rabbi gehören, denn der wird zuerst essen müssen und wir gehen leer aus. Und das merken sie. Sie hatten schlichtweg vergessen, Brot zu kaufen. Ein Fladenbrot war da unter der Bank noch. Und das war eine Sorge für sie. Und sie wussten, laut Ladenschlussgesetz war ja damals noch 18.30 Uhr, dass die Läden drüben zu haben werden, wenn sie rüberkommen. Und bis zum Öffnen der Bäckerei, 5 Uhr oder 6 Uhr morgens eben, wird es eine lange Nacht werden, ohne was zu essen. Und ich kann mir vorstellen, dass sie überlegen, wer ist für diesen Fauxpas jetzt zuständig? Wer hätte dafür sorgen müssen? Thaddäus, du warst doch bestimmt dran. Und Thaddäus sagt, nee, ich war gestern dran, Barti war dran. Und Bartimäus sagt, nee, ich bin morgen dran. Und so schieben sie sich so einer, wer hat jetzt hier Mist gebaut? Und plötzlich erhellt sich die Miene von Petrus. Und er strahlt und sagt, Freunde, komm, keine Sorge. Wir haben doch Jesus im Boot. Und Jesus hat immer eine Lösung. Und er hat nicht nur Lösung, sondern hat auch die Möglichkeit, diese Lösung umzusetzen. Habe ich euch erzählt, sagt Petrus, letzte Woche, da kam ein Bescheid hier von der Tempelregierung, Tempelsteuer sollen wir zahlen. Und das war, ich dachte, das ist ganz schön viel. Und dann bin ich mit diesem Wisch sofort zu Jesus gegangen und habe ihm gesagt, hey, hier, Tempelsteuer ist fällig. Und wisst ihr, was der Rabbi gesagt hat? Der Rabbi hat erstmal gesagt, ach Petrus, weißt du, müssen wir eigentlich nicht bezahlen, das Haus gehört meinem Vater. Aber wollen wir die nicht ärgern? Geh an den See, fang einen Fisch. Und den ersten Fisch, den du fängst, mach ihm das Maul auf und da liegt das Geld drin, was wir brauchen. Und da zahlt von uns beiden die Tempelsteuer. Genial, oder? Also machen wir uns auch keine Sorgen. Und Jakobus meldet sich und sagt, hey Freunde, gestern erst, denkt doch nochmal drüber nach, 4000 Leute. Mit wie viel Broten hatten wir? 7. Alle sind satt geworden und wir haben wieder Körbe mitgenommen. Und hier vor ein paar Wochen, wie viel waren das? Da waren noch alleine schon 5000 Männer und die ganzen Frauen und Kinder noch dabei, sind alle satt geworden. Warum machen wir uns denn Sorgen? Jetzt haben wir ein Brot, 13 Leute. So what? Ich kann mir vorstellen, einige sitzen jetzt ein bisschen verwirrt hier und sagen, was hat der für eine Rentnerübersetzung? Steht bei mir gar nicht. Zurück zum Urtext. Während sie also sorgenvoll in die untergehende Sonne blicken, sagen, wie wird die Nacht? Ist es, als wenn Jesus aus seinem Gespräch ein bisschen zurückkommt in die Gegenwart und er sagt ihnen den Satz, hütet euch vor dem Sauerteig der Pharisäer und dem Sauerteig des Herodes. Und sie im Abendbrot-Sorgentunnel hören Sauerteig, Brot und folglich ziehen sie die Köpfe ein, gucken betreten auf ihre Sandalen. Jetzt kommt die Schelte vom Rabbi. Jetzt wird er mit uns schimpfen. Jetzt wird er wieder uns sagen, hey Freunde, könnt ihr noch niemals die kleinsten Kleinigkeiten, leistet ihr die nicht? Wer wird euch das Große anvertrauen, wenn ihr noch niemals die Brotversorgung schafft? Für uns hier alleine. So denken sie. Und er wird keine Frage haben, sondern nur eine Feststellung. Ihr seid zu nichts zu tauge. Selbst diese kleinen Sachen schafft ihr nicht. Markus 8, ab Vers 17. Jesus wusste, was sie dachten. Und deshalb sagte er, und jetzt kommen die Fragen. Frage 1. Warum macht ihr euch Sorgen darüber, dass ihr nichts zu essen habt? Frage 2. Werdet ihr denn nie lernen und begreifen? Frage 3. Sind eure Herzen zu verhärtet, um das alles zu verstehen? Frage 4. Ihr habt doch Augen. Warum seht ihr nicht hin? Warum könnt ihr nicht sehen? Frage 5. Ihr habt doch Ohren. Warum könnt ihr nicht hören? Frage 6. Erinnert ihr euch denn nicht? Kurzer Rückblick, Frage 7 und 8. Was ist mit den 5000 Männern, die ich mit 5 Broten satt gemacht habe? Wie viele Körbe voller Reste habt ihr anschließend gesammelt? 12, sagen sie. Sie erinnern sich also. Frage 9. als ich den Hunger der 4000 Menschen mit 7 Broten gestillt habe, wie viele Körbe mit Resten habt ihr da eingesammelt? Und sie antworten, 7. Und da fragt er sie Frage 10. Begreift ihr denn immer noch nicht? Ihr Lieben, wir sind heute und die Jünger damals beim Einmaleins des Glaubens. Basics. Umgang mit Alltagssorgen. Ich sage das ganz bewusst, es geht um Alltagssorgen. Das, was die Jünger hier hatten, war keine lebensbedrohliche Situation, wie sie schon mal im Sturm hatten, wo sie dachten, sie gehen unter und sagen, Jesus, werd doch endlich wach. Sondern hier geht es um eine Alltagssorge. Es gibt bis heute lebensbedrohliche Sorgen. Eine schwerwiegende Diagnose, eine tiefe Ehekrise, der kriminell gewordene Sohn, die Alkoholsucht des Ehepartners. Was wir damit machen, steht oft auf einem anderen Blatt, weil es das sind Situationen, die sich nicht so schnell ändern werden. Manchmal Monate, Jahre lang sich durchs Leben ziehen. Das sind nicht so die Sorgen, um die es hier geht. Hier geht es um Alltagssorgen. Essen, Kleidung, Nahrung. Das Auto, das so komische Geräusche macht, hoffentlich ist es kein Getriebeschaden. Sorgen, die wir uns machen. Sorgen, die sich ein Pastor macht. Wann werden die erlösten Dohlen der Frauenchor der Gemeinde wieder einen Antrag stellen zu singen? So Alltagssorgen, die man sich machen kann. Um die geht es hier. Und die spricht Jesus auch an. Hier im reichen Westen haben wir andere Alltagssorgen als in der dritten oder vierten Welt. Hier haben wir wirklich, die sind auf einem ganz anderen Niveau. Und trotzdem sind sie da. Und trotzdem kommen sie irgendwann angeflogen, plötzlich und unerwartet. Und sie haben die Tendenz, sie wollen irgendwo Nester bauen. Ich glaube, Luther hat es gesagt, du kannst nicht verhindern, dass Vögel über deinen Kopf fliegen, aber du kannst verhindern, dass sie Nester bauen. Und Sorgen sind so, sie kommen angeflogen, eine Rechnung, irgendeine Situation und sie wollen sich bei dir einnisten. Und deshalb ein paar Gedanken zu den Sorgen. Denn wenn wir sie gewähren lassen, wenn wir ihnen Raum geben in unserem Inneren, am Abend und am Morgen und in der Nacht, dann machen sie sich bereit und dann nisten sie sich ein. Sie fordern von uns Schlaf, sie fordern Energie, Kraft, sie fordern den Frieden, den wir vorher hatten. Und dagegen fördern sie etwas. Sie fördern Schlaflosigkeit, sie fördern Unruhe, sie fördern Friedlosigkeit, Rastlosigkeit. Und dann führen sie uns Schritt um Schritt ins Dunkel, nicht ins Licht. Sie führen uns Schritt um Schritt in das Irrationale. Jemand hat mal gesagt, Sorgen entspringen der dunklen Seite unserer Fantasie. Gott hat uns unglaublich begabt mit wunderbarer Fantasie, mit schönen Dingen, die wir erträumen können. Aber Sorgen schaffen diesen dunklen Raum. Was wird alles werden? Und Freunde, wenn sie sich eingenistet haben, und du wirst das kennen, dann wirst du merken, wie sie dich beschäftigen und wie sie dir die Freude nehmen und wie sie dich lähmen und wie sie immer und immer und immer wieder anklopfen, Tag und Nacht. Und es war vielleicht nur ein kleiner Anlass, aber du hast ein Nest bauen lassen. Was ich dir heute Morgen sagen möchte, Sorgen lösen kein einziges Problem, sondern sie vertiefen und sie verschärfen. Das ist das, was sie tun wollen. Und was ich dir auch sagen möchte, Sorgen werden gemacht. Weißt du von wem? Von dir. Wir schieben das gerne auf so die Umstände, alles so fürchterlich. Die Sorgen machst du. Du nimmst deine Situation und du fängst an, etwas daraus zu machen. Manchmal fragen gute Freunde, wenn du wieder so in so einem Sorgentunnel drin bist und erzählst und erzählst, und gute Freunde fragen, warum machst du dir so viel Sorgen? Genau das, was Jesus seine Jünger fragt. Warum macht ihr euch so viele Sorgen? Jetzt hier um diese Alltagsbanalität. Da gibt es eine Situation und wir machen uns Sorgen. Und dann gibt es eine Spirale und die führt uns wo auch immer hin, aber nicht da, wo wir hinwollen. Sie bringt keine Lösung ins Leben, sondern sie macht das Problem, die Herausforderung immer, immer größer. Und Kleinigkeiten könnte ich dann so lähmen und könnte ich so blockieren und könnte ich so festnageln, dass du wirklich nicht mehr weißt, ob du Männchen oder Weibchen bist. Es war modern heute, aber du weißt es dann nicht mehr. Und du wirst so verunsichert und so neben der Spur. Das machen Sorgen mit uns. Und ihr Lieben, ich spreche nicht über Fürsorge für andere. Ich spreche auch nicht von Vorsorge, dass man fürs Alter vorsorgt oder dass man für die Eltern vorsorgt oder was auch immer, sondern von dieser krankmachenden Sorge, die Jesus hier anspricht. Wann begreift ihr endlich? Und dann nennt Jesus ein paar Zahlen. Hast du mal über die Zahlen nachgedacht? 5000 Menschen, 5 Brote, Restsumme 12. 12 Körbe blieben übrig. 4000 Menschen, 7 Brote, Rest 7. Muss nur in die Bibel gucken. Und jetzt haben wir ein Brot und 13 Leute, Rest? Fragezeichen. Hast du mal darüber nachgedacht? Wenn du diese Zahlen, die großen Zahlen zusammenzählst, 5000, 4000 und so weiter, und sie dann teilst durch die kleinen Zahlen vom Brot, und wenn du aus dieser Summe dann die Wurzel der Erkenntnis ziehst, dann landest du bei Zahl Nummer 409 und weißt du, wo du dann landest? In meiner Bibel 409, 1. Petrus 5, Vers 7. All eure Sorgen werft auf ihn, denn er sorgt für euch. Ich hoffe, ihr wisst, dass ihr jetzt für Blödsinn geklatscht habt. Wir wünschten uns das aber hier, so Zahlen spielen und guck mal und musst du nur so machen. Und dann haben wir die Lösung. Und dann ist die Sorge auch weg. Nee. Begreift ihr es endlich? Es geht nicht um unsere Lösung. Und es geht auch nicht darum, dass wir irgendeinen Zahlencode bekommen von Gott. Die göttliche Mathematik ist unberechenbar. Es ist anders. Und deshalb bringt es auch nichts. Es sind nur Rückblicke auf das Leben. Die göttliche Mathematik ist anders. Aber er sieht diese Sorge. Er nimmt sie ernst. Jesus nimmt sie ja auch ernst, obwohl er ihnen eine rabbinische Lehre jetzt auch mitgibt mit diesen 10 Fragen. Sie müssen ja antworten und sagen, ach Chef, sorry. Was ist mit meiner Alterssorge? Die Erinnerung, wer im Boot mitsitzt. Es ist nur eine Erinnerung. Ihr Lieben, als ich an diesem Punkt der Vorbereitung war, für die Predigt, hatte ich einen Eindruck, und ich habe den immer hin und her geschoben, dass hier jemand in diesem Raum ist, vielleicht auch am Livestream, der im Augenblick so eine Alterssorge hat. Und die Summe, die Gott mir genannt hat, sind 120 Euro. Ich sag mal, ich meinte, die gehört zu haben, 120 Euro. Es ist nicht viel, weltweit gesehen. Aber es kann eine Sorge sein für die Woche. Deshalb die Frage, ist jemand heute Morgen hier? Ich meine, 120 kann jeder gebrauchen. Aber ist jemand hier, der sagt, das ist eine Summe, die im Augenblick mir Sorgen macht? Und wo ich nicht genau weiß. Ist jemand hier in diesem Raum? Ich sehe nicht sehr viel hier durch, aber es gibt schon eine Hand. Ich komme zu dir. Bitte keine Gespräche anfangen, die Predigt geht noch weiter. Wenn diese Summe jetzt zu einem Menschen geht, wer immer das ist, dann darf ich dir sagen, Gottes Augen sind da. Und er weiß das. Und er hat dann einen Prediger, der über einen Text, über Sorgen spricht, nur daran erinnert, da ist jemand. Und das darfst du persönlich mitnehmen, dass er auch deine Sorgen kennt. Vielleicht ist bei dir noch eine Null hinten dran oder zwei Nullen dran. Vielleicht ist es bei dir aber auch was ganz anderes, was dir im Augenblick Sorge macht. Die schlichte Botschaft heute Morgen lautet, mach du deine Sache. Die Geschichte geht ja offen aus. Da steht jetzt nicht drin, dass Jesus sagte, gebt mir mal das Brot, dreht euch um. Und dann sind da 10 Brote. Vielleicht auch noch mit Mett und Zwiebeln. Also irgendwo was wieder im Überfluss. Schön wär's. Aber die Geschichte geht einfach mit dieser Frage aus. Wann begreifst du endlich? Mach dir keine Sorgen. Ist die Botschaft. Mach dir Sorgen ums Reich Gottes. Das darfst du tun. Kümmere dich um das Reich Gottes, dass Gott in deinem Leben durchkommt. Das ist das, was du tun kannst. Jesus will auch nicht sagen, ihr müsst euch in Zukunft nicht mehr, ihr müsst gar kein Brot mehr kaufen, ich mache das schon. Das sind unsere Aufgaben, unser Daily Business. Aber mach dir keine Sorgen, sondern bring sie immer an die richtige Adresse. Wenn es Sorgen um deine Schuld sind, die dich quält, bring es ans Kreuz. Da wirst du versorgt mit Vergebung. Ganz wichtig. Wenn du nicht weißt, wer du bist, ob du Kind Gottes bist, Sohn oder Tochter Gottes, sprich mit deinem Vater im Himmel drüber, der dir deine Identität zuspricht. Du bist mein geliebter Sohn. Du bist meine geliebte Tochter. Für dich habe ich alles investiert. Und wenn du nicht weißt, wie es im Augenblick in deinem Leben weitergeht, du stehst an einer Kreuzung und du weißt nicht, was du tun sollst, sprich mit dem Heiligen Geist darüber. Denn er ist gesandt vom Vater, uns zu führen und zu leiten. Aber mach dir keine Sorgen. Bleib nicht bei dir. Du kannst auch Freunde fragen, natürlich gute Freunde. Du kannst auch Seelsorger fragen. Das ist alles, gehört alles in dieses Paket mit. Aber mach dir nicht deine eigenen Sorgen. Denn die machen sehr viel mit dir. Was ich dir gerade beschrieben habe. Sie tun dir nicht gut. Sorgen werden deinen Glauben nicht fördern. Sorgen werden dein Vertrauen nicht fördern. Sondern sie bringen Zweifel, Misstrauen, Unglauben. Alles das bringen sie in dein Leben. Begreifst du es nicht? Oder andersrum gefragt, wie oft musst du es noch hören? Du wirst versorgt. Du bist geliebt. Du bist wertgeschätzt. Alles das. Es gibt einen Gott, der sieht. Und er sieht dich. Und kennt dich. Deshalb darfst du ihm diese Sorge, die im Augenblick da ist, anvertrauen. Ihr Lieben, diese Frage ist offen und meine Zeit ist vorbei. In der Apostelgeschichte erleben wir, wie die Jünger diese Frage begriffen haben. Sie haben den versorgenden Gott erlebt, aber sie haben auch immer wieder diese Alltagsherausforderung erlebt. Und zu der Bibelstelle, die ich eben schon sagte, Petrus hat das irgendwann zusammengefasst, hat gesagt, Leute, Freunde, wenn ihr mich fragt, all eure Sorgen, und die hatten damals viele, viele Sorgen. Es ging um Verfolgung und Bedrohung, es ging aber wirklich um lebensbedrohliche Dinge. Alle Sorgen, klein und die großen, schmeißt sie auf ihn, werft sie auf ihn. Denn er sorgt für euch. Das ist die Botschaft. Und deshalb schließe ich mit dem altbekannten Lied. Als ich da saß, kam mir ein Lied in Erinnerung. Und manche von euch werden dies noch kennen. Es ist die Vertonung von Psalm 103. Da heißt es, lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir bereits alles Gutes getan hat. Ein kleiner Rückblick. Und der Pfarrer Joachim Neander, nachdem auch das Neandertal benannt worden ist, er war Pfarrer dort in unserer Region, er hat diesen Klassiker geschrieben, lobe den Herrn, den mächtigen König der Ehren. Und ich möchte dir diesen Text, keine Angst, ich singe nicht, aber ich möchte dir in dein Leben hineinsprechen. Als eine Art Rückblick. Lobe den Herrn, der alles so herrlich regiert, der dich auf Flügeln des Adlers sicher geführt. Er, der dich erhält, wie es dir selber gefällt, hast du dies nicht immer wieder verspürt? Lobe den Herrn, der künstlich und fein dich bereitet, der dir Gesundheit verliehen und dich freundlich geleitet. In wie viel Not hat nicht der gnädige Gott über dir Flügel gebreitet. Und lobe den Herrn, der sichtbar dein Leben gesegnet, der aus dem Himmel mit Strömen der Liebe geregnet. Denk immer daran, bis du es begreifst, was der Allmächtige kann, der dir bis heute mit Liebe begegnet. Und als ich heute Morgen hier auf dem Weg zur Gemeinde war, die Strecke kannte ich noch, und über das Ende dieser Predigt nachdachte, kam noch ein weiteres altes Lied, dieses Befiehl du deine Wege von Paul Gerhardt. Und was dein Herz kränkt, der allertreuesten Pflege des, der den Himmel lenkt. Er, der Wolken, Luft und Winden gibt Wege, Raum und Zeit, der wird auch Wege finden, wo dein Fuß gehen kann. Und dann sagt Paul Gerhardt, auf, gib deinen Sorgen eine Art Fußtritt, modern übersetzt, und gib sie ab. Kannst im Internet mal nachgucken, Befiehl du deine Wege von Paul Gerhardt. Begreifst du es? Es ist keine hohe Mathematik, es ist 1 × 1. Und ich möchte beten, dass der Geist Gottes dich erinnert in einer augenblicklichen Situation. Und du weißt, was du tun kannst. Gleich zum Gebet vielleicht nach vorne kommst, zum Menschen, das nochmal losgeht. Ich möchte das Gott anvertrauen, unterzeugen. Oder du gehst nach Hause und machst das fest. Lass uns zusammen aufstehen und beten. Wir haben eben das gesungen vor der Predigt, der Gott, der Wunder tut. Und wir haben es erfahren. Und wir lesen es immer wieder im Wort Gottes, im Alten wie im Neuen Testament, diese Geschichten. Und Jesus, hier ist unser Leben heute, tausende Jahre danach. Und was hier so an Sorgenmächten jetzt ist, in jedem einzelnen Flügel, Dinge, die sich festgekrallt haben, Nester, die gebaut worden sind, gegen Menschen, gegen Situationen oder was es auch immer ist. Jesus, ich bete, dass du heute Morgen kommst und jedem Einzelnen dienst. Und wenn du diese Frage stellst, begreif dir endlich, dann ist das keine, nicht von oben herab, sondern es ist eine seelsorgerliche Frage. Hey, ich bin im Boot. Und wenn ich da bin, dann ist nicht alles gut. Aber ich bin da. Und dann wird das gut. Wie ich es vorhabe. Und so bete ich, Jesus, dass du diesen Raum, du hast ihn schon längst betreten, aber dass du den Raum einnimmst und dich jeder einzelnen Sorgenmacht annimmst. Du hast bis heute diese Macht dazu. Deshalb vertrauen wir dir. Amen.